Herzlich willkommen beim Reichtumskongress. Ich darf mit dem Jürgen Wechsler ein Interview führen. Auf dieses Interview habe ich mich jetzt schon ein ganzes Dreivierteljahr gefreut. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jürgen.
Ja, herzlichen Dank, Nicole, und freue mich auch wieder da zu sein und mit dir ein tolles Gespräch zu führen. Ist immer auch sehr inspirierend, deswegen freue ich mich eben auch. Und dann herzliches Willkommen an alle eben, die auch dieses Video dann sehen.
Jürgen, du bist ausgewiesenermaßen Experte für Währungen. Was ich noch nie verstanden habe, seit ich versuche, Geld zu begreifen: Währungen, warum schwanken die? Warum ist Geld nicht immer gleich viel wert? Warum gibt es da überhaupt so viel Bewegung drin?
Ja, im Prinzip hast du ja immer zwei Punkte. Es gibt einen Preis und es gibt einen Wert. Der Preis ist immer absolut, den kann jeder sehen. Aber der Wert ist eine subjektive Sache. Ja, den kann ich unterschiedlich einschätzen. Und deswegen, wenn der Preis unter dem Wert ist und unter deinem Wert, den du festgestellt hast, dann kaufst du etwas. Und wenn er über deinem Wert ist, dann verkaufst du es eher wieder. Mhm. Und so ist es einfach dadurch, dass es subjektiv ist. Auch wie Geld jeder subjektiv unterschiedlich einschätzt. Auch eine Währung ist ja zumeist Geld. Ja. Jeder, wie das einschätzt, da kauft er eher oder verkauft er eher. Und natürlich dann, manche haben dann die gleiche Meinung und dann geht es mal stärker in die eine Richtung, weil eben mehr gerade kaufen oder eben mehr gerade verkaufen. Mhm. Und dadurch entsteht diese Unterschiede im Preis, weil sich dann der Preis verändert. Wenn die Nachfrage stärker ist, dann das Angebot gleich bleibt, dann ist es meistens eben, dass es über den Preis reguliert wird und dieser dann steigt, bis er eben wieder ein neues Preisniveau erreicht hat. Also es ist einfach diese unterschiedliche Einschätzung von Geld, die der Einzelne hat, was ja die Repräsentanz in dem Moment die Währung ist, wo er vielleicht auch in dem Land, wo er gerade ist. Und das Geld ist ja auch wieder eine Repräsentation des eigenen Seins, des eigenen Ichs, also was sozusagen ich dem Geld beimesse oder wie stark ich Geld wertschätze. Das ist ja da schon drin, dieses Wertschätzen. Und auch da ist es wieder, nur dann kann ich auch wieder Geld selbst wertschätzen.
Es ist interessant, dass du gerade gesagt hast, dass Geld eine Repräsentation des Ich, des Selbst ist. Hast du Lust, da noch einen Satz zu sagen? Das ist spannend.
Ja, im Prinzip ist es ja, wie stehst du eben auch selbst zu dem Geld? Ja, also wie betrachtest du das auch? Bist du eher ablehnend gegen Geld? Oh, ich habe jetzt Geld oder ich will eigentlich gar nicht Geld, weil ich habe immer gehört von meiner Oma, reiche Leute sind schlechte Menschen. Ja, ich möchte kein schlechter Mensch sein. Ja? Also ich habe also dieses innen drin dann gegebenenfalls etwas, was mich von diesem Geldfluss abhält. Ich möchte vom Geldfluss dann abgeschnitten sein. Klar, vom Objektiven, jeder will erstmal Geld haben. Ja, es ist ja, ich möchte Geld haben. Nur was ist wirklich die innere Überzeugung dazu? Also was ist dort vorhanden? Und da passt ja auch dein Thema super, nämlich Geld trifft Seele, weil diese beiden Dinge sind ja miteinander verwoben. Und wir haben klar einen Seelenanteil, der einfach vorgegeben ist. Ja, den größten Teil unseres Lebens haben wir uns ja rausgesucht vorher. Ist auch schwierig für viele zu akzeptieren, aber wir sind eben auch Gestalter. Wir können einen anderen Teil unseres Seelenanteils gestalten. Dafür sind wir ja hier auch auf Erden. Und so kann jeder auch seinen Geldanteil entsprechend steuern. Ja, also Geld ist, wenn ich vielleicht Geld mal als Abkürzung sehen würde, dann heißt eigentlich Geld in Einzelteile zerlegt, großartige Erfolge lieben Dankbarkeit. Ja? Wow. Also großartige Erfolge lieben Dankbarkeit. Die meisten haben das abgekürzt als großartige Erfolge lieben Dramen. Also die gehen lieber in die Dramen hinein, statt in die Dankbarkeit. Das heißt also, das Geld vermehrt sich eben sehr stark durch diese Dankbarkeit, dass man eben für das Geld, was man auch hat, gerade dankbar ist. Und dann kann sich's eben auch weiter vermehren. Das Ganze, also wieder diese Wertschätzung von dem Geld, dass uns das Geld wieder wertschätzen kann. Also egal, wie groß der einzelne Betrag gerade ist, den jemand hat, es geht immer um diese Dankbarkeit, um die Wertschätzung für das, was man eben schon mal hat. Ja. Und das ist dieser Seelenanteil, den wir steuern können. Dankbarkeit ist etwas, was jeder selbst steuern kann. Aber die meisten gehen lieber in die Dramen hinein, statt in die Dankbarkeit. Aber das ist ja, was wir als Menschsein haben, diese Entscheidungsfreiheit. Wir können entscheiden, wollen wir jetzt den Dramaweg gerade gehen, innerlich, oder wollen wir den Dankbarkeitsweg gehen? Ja, und das hat eben sehr viel mit diesem Geld zu tun.
Berührt mich sehr, weil ich kenne den Dramaweg gut, ne? So habe ich ausgekundschaftet. Und den Dankbarkeitsweg zu gehen, ja, wie soll ich sagen, das erfordert einfach eine gewisse Demut. Halt so ein eigenverantwortliches, es hat mit mir zu tun, ich kann es auch nicht mehr abgeben. Ne? So, ich kann dann niemandem mehr vorwerfen, dass er mir das Geld vorenthält, so, sondern ich kann immer nur genau gucken, wie ist der Kontostand, wie ist meine Haltung gerade. Und gibt es auch Zeit nicht woher, gerade am Meer, da gibt es immer Ebbe und Flut, immer, jeden Tag, Punkt.
Ja.
Es gibt auch Zeiten, wo es total üppig, ne, der Pegel steigt und kann ich dieses Gefühl halten, wenn der Pegel gerade sinkt und kann ich trotzdem da in einer freundlichen, warmen und in so einem sicheren, vertrauensvollen Gefühl sein. Das sinkt, steigt auch wieder. Ich meine, ist das an der Börse oder wo auch immer, ist das analog. Ne? Es gibt einfach Zeiten, wo das total durch die Decke geht und es gibt Zeiten, wo es nur mit viel Geschick gerade nicht völlig zusammenbricht. Ne?
Genau, richtig, wo es einfach ums Halten erstmal geht in der Form. Und ist auch ein wichtiges Bild, das du genannt hast, weil dieses Wasser, was sich bewegt, ist ja auch wie so ein Geldfluss. Es bleibt immer im Fluss. Und dadurch, dass es im Fluss bleibt, gibt es eben auch ja diese Bewegung. Und die Bewegung sorgt dafür, dass sich zum Beispiel Organismen dort verteilen, dass also dort auch im Wasser Leben ist. Also dass dort auch sozusagen was ist. Weil das ist ja auch so das Thema, manche klammern sich das an das Geld, was sie haben. Jetzt habe ich Geld und so. Und das muss jetzt genau so bleiben, wie es ist. Und das wird dann zum abgestandenen Tümpel. Ja, also da wird es die Wasserqualität dann schlecht. Und also dann werden auch da drin sozusagen die Mikroben und die Tierchen dann nicht mehr so gut versorgt. Also dieser Wasserstillstand ist eben auch nicht das Richtige. Sondern ich muss eben mit diesem Fluss, der da vorhanden ist, mitgehen. Also diesen Geldfluss nutzen. Und dort ist das große Thema bei vielen Menschen auch, dass die eigentlich mit dem Geldfluss nur diesen Konsum verbinden. Ja, also dass ich dann eben konsumiere von dem Geld, was ich habe. Aber das ist wie in den Tümpel leiten. Ja, also ich muss schauen eben, dass ich auch etliches investiere, weil investiere, das ist Geldfluss, das ist Bewegung, das ist Ebbe und Flut, weil es ist erstmal zum Beispiel die Investition, die ich tätige, dann schaut es erstmal Ebbe aus, weil das Geld in der Investition ist. Aber dann kommt die Flut zurück. Ja. Und deswegen ist ganz wichtig schon mal für jeden, neben dieser inneren Einstellung, dieser Dankbarkeit auch, diesen Unterschied zwischen Konsum und Investition für sich zu sehen. Mhm. Weil viele investieren in den Konsum und das ist keine Investition.
Investieren in den Konsum, alles. Ja. Ich habe lange Zeiten auch immer versucht, das Geld zu halten, festzuhalten, damit es mir eine Sicherheit sein kann. Und das hat nicht funktioniert. Dann habe ich, ich habe unglaublich viel in Bildung gesteckt. Wenn ich mal so gucke, auch in Zeiten, wo ich echt viel Geld verdient habe, mein ganzes Geld ist letzten Endes in Bildung geflossen. Darum bin ich jetzt auch, wo ich bin. Also so langsam sehe ich auch, was dieser Invest mir tatsächlich bringt. So langsam kommt auch einfach voll die Flut zurück, weil jetzt bin ich plötzlich in der Lage, aus einer ganz anderen Ebene heraus zu steuern, was ich früher überhaupt noch nicht gesehen habe, wo es mir was bringen wird. Ich wusste immer nur, das muss ich jetzt lernen, das muss ich machen, das ist wichtig. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass das bei Geldinvestitionen für mich oft nicht durchschaubar ist. Ne? Da kriege ich dann irgendein Angebot, investiere hier rein, da rein, dann denke ich immer, Wow, ich kann so Risiken überhaupt nicht abschätzen. Ne, damit habe ich halt noch nicht viel Erfahrung. Damit kenne ich mich noch nicht so gut aus. Was empfiehlst du, um das zu lernen? Also wie ich in anderen Bereichen lerne, das weiß ich ja alles, das habe ich längst gemacht. Aber in diesem Geldbereich, da sind zum einen ja diese alten Bilder, wie du vorhin gesagt hast, das, was die Oma schon immer gesagt hat. Und auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich auch die Erfahrung von, wie nenne ich das? Wir kennen alle diese gelackten Anzugträger und dann hörst du immer hier die Story, ah, dann ist das Projekt geplatzt und da, ne, so Betrügereien ohne Ende, ne? So als ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht einfach in einem Meer, sondern im Grunde bin ich in so einem Haifischbecken. So. Und das macht mir immer mal wieder so eine große Zurückhaltung, wenn es um direkte Investitionen meines Geldes geht.
Genau, also hast du super tolle Aspekte jetzt auch schon hier reingebracht, die können wir uns auch gut anschauen, die einzelnen Themen. Also du hast auch mit dieser Investition in dich, hast du gleich in die Spitze der Investmentpyramide gegangen. Also du hast praktisch die Spitze, weil das ist immer eine riesen Rendite, die rauskommt, wenn ich in mich selbst investiere. Also wenn ich dort praktisch in meine Bildung investiere, das ist ein Zins, der eigentlich meistens später eben zurückkommt. Das ist keine Kurve, die häufig so läuft, sondern das ist eher eine, die den Zinseszinseffekt nutzt. Also das ist das schon mal. Das heißt, du hattest vergessen, diese Fundamente drunter zu machen in der Pyramide.
Absolut.
Also, dass man eben so die Liquidität hat, dann was entsprechend Werterhalt garantiert, dann eben Dinge, wo ich Investments habe in Produktivkapital und auch in, wie soll ich sagen, ein bisschen beschleunigtes in Produktivkapital. Diese Teile hattest du vergessen. Also einfach diese Aufteilung. Das ist schon mal wichtig für die Menschen, schon mal so eine Aufteilung zu machen vom Vermögen. Von dem Ganzen. Und das kann man für uns vielleicht jetzt auch in ein Bild packen, nämlich wieder in die Seele, weil wir sind ja, Geld trifft Seele, ist ja sozusagen für deinen Kongress. Und deswegen entschlüsseln wir jetzt einfach mal die Seele, ja? Mit dem Geld. Als erstes schon mal, der erste Schritt ist das S. Das heißt, Sicherheit schaffen. Ja, von der Seele. Das heißt, wir schauen das mal unser Vermögen an und schauen es nach Risiken. Das ist meist nicht angenehm, aber wir schauen uns einfach mal an, jeden einzelnen Vermögensteil, den wir haben, und schreiben uns die Risiken dazu auf. Ja? Und da kann ich dann immer für mich überlegen, möchte ich dieses Risiko tragen oder nicht? Ja, manchmal habe ich dann Risiken eigentlich da, die passen gar nicht zu meiner Persönlichkeit. Das heißt, ich laufe immer mit meinem Geld mit einem unguten Gefühl herum. Ja, aber zum unguten Gefühl geht das Geld nicht gerne. Ja? Also deswegen da schon mal innerlich auch aufräumen, dass ich das anschaue und immer das Thema auch nicht alle Eier in einen Korb legen. Also wenn ich zum Beispiel nur in diese Spitze investiere, dann habe ich es eigentlich nur in eine Hoffnung gelegt. Ja? Hoffnung ist meistens ein schlechter Investmentratgeber. Also wir haben so diesen ersten Teil, dieses Vermögen anschauen, dieses Sicherheit erstmal schaffen für mich. Also wo habe ich Risiken, die ich vielleicht nicht tragen möchte oder eigentlich auch gar nicht tragen kann. Also wie du auch sagst, du gibst irgendjemandem das Geld, damit ist es ja von dir gegangen, hat jemand anders. Du hast die Eigenverantwortung weggegeben, ja, die Kontrolle auch drüber, wenn man so will. Und das ist vielleicht ein Risiko, das du gar nicht tragen möchtest, wenn das nur diese eine Investition ist und du gar nichts anderes hast. Ja? Wenn es dann was ist, wo es nur ein Teil deines Vermögens ist, vielleicht 5% deines Vermögens, wo du da weggegeben hast, dann kannst du sagen, okay, wenn da was passiert, ich habe ja noch die anderen 95%. Also es geht schon mal hier bei Sicherheit schaffen, diese Vermögensstruktur für sich aufzubauen. Und dann im zweiten Schritt, da kommen wir jetzt zum ersten E von der Seele, da ist es Ertrag schaffen. Also wo kann ich schon mal die Punkte, die ich habe, wo kann ich ertragreich etwas aufstellen? Also dass ich zum Beispiel nicht nur in diese Spitze gehe, wo ich viel später den Rückfluss habe, sondern dass ich drunter noch Teile habe, wo ich schon einzelne Rückflüsse habe oder wo ich Investitionen tätige, die vielleicht mehr Rendite bringen, als es nur auf dem Konto liegen zu lassen, was bei vielen derzeit das Thema ist, also in die Investition zu gehen. Denn auch die Natur ist ja Investition. Wenn wir immer nur die Natur, wenn die selbst es auch nur brach liegen lassen würde, dann ja, wäre eben überall die Sahara, so nach dem Motto. Ja. Aber es geht ja darum, Samen zu pflanzen, zu bewässern, Investitionen zu tätigen und dann die Ernte einzufahren. Ne? Das ist also dieses Ertrag sozusagen, was ich hier das Ganze mache. Das ist so der zweite, also der zweite Buchstabe eben, mit dem E, mit dem Ertrag schaffen. So, der dritte Schritt zu dieser Eigengeldseele ist dieses Eigenständige. Also das Eigenmächtige, dass ich selbst in die Macht komme, über mein Geld zu verfügen. Dass ich eben auch sage, wo geht's hin, wann kommt's wieder zu mir zurück, dass ich das eben selbst steuern kann und auch selbst die Verantwortung dafür übernehme. Dass ich mich eben schlau mache drüber, wie funktioniert das Ganze und nicht einfach das Ganze abgeben. Ja, da ist ja auch bei vielen passiert, wie du sagst, die haben dann viel Geld und haben es dann weggegeben, dass es jemand anders macht. Und irgendwann war der andere nicht mehr da, sondern das Geld war aber mit ihm weg. Ja. Und es war alles Vermögen. Also auch da wieder nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern sich selbst dieses anzueignen, dieses Geld zu steuern. Dass nicht jemand anderes die Steuerung hat, sondern dass man eben selbst am Steuer sitzt. Ja. Dann kann man immer noch das Navi-System einstellen, ja. Das einen wohin führt, dann wo man hin möchte. Aber man sitzt eben noch am Steuer. Und nicht alles auf Autopilot, wo ich gar keinen Einfluss mehr nehmen kann auf den Autopilot. Ja? Also das ist so der dritte Buchstabe mit dem eigenständig, eigenmächtig eben. Und dann kommen wir so zum vierten Buchstaben von der Seele. Das ist ja das L. Und da geht es um Liquidität. Mhm. Also ich brauche immer Dinge auch, die ich gut eintauschen kann. Ja, das kann ein Geldschein sein vom Euro, der momentan eben noch gut eintauschbar ist. Das kann aber auch ein US-Dollar sein, das kann ein Schweizer Franken beispielsweise sein, wenn wir beim Thema Währungen sprechen. Es kann aber auch beispielsweise Edelmetall sein, das dann international akzeptiert ist. Ja, ich brauche Liquidität, weil, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, Geld ist fließende Energie. Mhm. Deswegen so diese Liquidität, ja, so dass wir diese Energie haben, dass wir keinen Tümpel nur haben, dass wir nur ein Festding haben und dass wir nur eine Sachwerte haben, die wir aber dann gegebenenfalls eben, wenn sich gute Chancen ergeben, die gar nicht flüssig machen kann in der Geschwindigkeit oder zu dem Preis, den ich möchte. Deswegen muss ich immer auch einen höheren Teil haben, den ich jederzeit in die Liquidität haben kann, weil ich damit eben auch weitere gute Investitionschancen zu guten Zeitpunkten für mich in Anspruch nehmen kann. Und damit eben also ein Teil der Seele. Die Seele ist ja auch keine starre Sache. Die Seele ist ja auch etwas Fließendes, etwas Pulsierendes, etwas Entwickelndes. Ja. Also deswegen haben wir so den Bereich der Liquidität als für den Buchstabe mit dem L. Und dann kommen wir zum letzten Buchstaben der Geldseele sozusagen. Das ist das Erschaffen. Ja, also aus diesen vier Basisdingen, das heißt, also diesen Reichtum selbst zu erschaffen, also innerlich und äußerlich, diese Eigenverantwortung, dass wir da also reinkommen in diesen Bereich. Also weil wer die Verantwortung dir abgibt, der gibt dir auch sein Schicksal woanders hin. Ja. Und das ist genau das Thema. Du musst dem Geld zeigen, dass du es ernst mit ihm meinst, ja, und dass du es auch wertschätzt. Und dann tut das Geld dich eben auch selbst wertschätzen. Also nicht dem Schicksal weggeben, sondern selbst am Steuer sitzen, das Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und da haben wir sozusagen diese Seele, diese fünf Teile für die Geldseele eben Sicherheit schaffen, das Ganze dann ertragreich aufstellen, das Ganze eigenständig, eigenmächtig dann auch haben, dann die Kontrolle darüber, dann die Liquidität haben, um immer flüssig zu sein und die Chancen wahrnehmen zu können und eben dieses Erschaffen des Reichtums.
Die ganze Zeit, ich habe so eine Träne im Auge, weil mich das total berührt. Und du bist für mich einfach gerade genau der Ausdruck dessen, was ich ganz oft erlebe. Dass Menschen, die sich ganz tief wirklich mit dem Geld so richtig auseinandergesetzt haben, die werden an einer bestimmten Stelle, ob sie wollen oder nicht, automatisch spirituell. Das geht im Kern, geht das total zusammen. Die kommen einfach an genau diese Stelle, wo sie entdecken, wow, und das hat was mit Schöpferkraft zu tun. Mhm. Und es ist, also egal von wo aus ich das betrachte, es ist genau das. Ich glaube, dass Geld eine zutiefst spirituelle Energie ist.
Ja, genau. Es ist einfach ein Ausdrucksmittel, diese Energie.
Und ich finde, das, was du gerade beschrieben hast, diese Eigenschaften dieser Energie. Ich habe ja gedacht, dass du bei L Leidenschaft sagen würdest, weil Liquidität ist auch gut. Aber ich merke, je länger ich mich mit Geld beschäftige, desto mehr Leidenschaft entwickle ich dafür. Mhm. Auch, dass ich ganz früher, also meine Mutter ist Buchhalterin, das muss man dazu sagen, und ich komme ja auch aus einem selbstständigen Betrieb. Und für mich war Geld ja immer anstatt von Liebe. Ne? Mhm. Mhm. Schwieriges Thema, aber Geld, da konnten wir immer drüber reden. Und für mich ist so zu merken, und wenn sich dieses L in Leidenschaft, in Liebe, wenn sich das verbindet, dann ist das Geld, was da ist, automatisch für mich was, wofür ich dankbar bin. Wenn das losgelöst mhm. davon ist, wenn es quasi einfach nur ein Ersatzwerkzeug ist, ein Mittel, um einen Mangel zu erfüllen oder zu kompensieren, dann fällt mir das schwierig oder fällt mir das echt schwer, dafür eine Dankbarkeit zu fühlen. Wenn es aber tatsächlich verbunden ist, dann kommt diese Dankbarkeit, die kommt dann einfach, da muss ich dann gar nichts für tun. Also wenn ich hier stehe, ne, an meinem Strand und fühle, wow, und ich habe jetzt gerade das Geld, hier zu sein. Ich habe mir damit diese Freiheit ermöglicht, hier, wo ich jetzt bin, die Erfahrungen zu machen, die ich gerade dringend brauche, dann bin ich dafür total dankbar. Und was ich besonders spannend fand, das zweite E, die Eigenmächtigkeit. Mhm. Das ist was, also ich weiß nicht, wie es den anderen Menschen so geht, aber da habe ich, ich glaube, die längste Leitung aller Zeiten gehabt. Weil ich mich, wenn es um Geld ging, immer so ohnmächtig gefühlt habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe da überhaupt keinen Einfluss drauf. Mhm. Und Risiken eingehen und irgendwas investieren in was, dann lasse ich es lieber gleich so. Also mich hat das immer vollkommen überfordert.
Ja.
Wie komme ich in diese Eigenmächtigkeit?
Ja. Also im Prinzip, das, was du beschrieben hast, war ja auch das Thema, dass du auf dem Rücksitz gesessen bist von einem Fahrzeug. Du bist in diesem Geldsystem einfach mitgefahren worden.
Ja.
So, und im Prinzip ja, ich kann mich dann dem Schicksal hingeben. Ich kann schauen, was macht der Fahrer. Aber ich kann auch für mich entscheiden, naja, eigentlich kann ich mich hier ans Steuer setzen. Ja. Aber das macht man auch nicht einfach so, dass man jetzt sagt, ja, jetzt bin ich so 15, 16 und jetzt setze ich mich mal ins Auto und fahre mal los. Ja? Sondern man informiert sich. Man macht eben eine Fahrausbildung. Ja? Das heißt, da gibt es dann gewisse Regeln. Ich muss einfach die Verkehrsregeln erstmal lernen. Das ist der erste Punkt. Ja? Wie beim Führerschein. Verkehrsregeln lernen. Weil sonst brauche ich mich auch gar nicht ins Auto setzen. Wenn ich nicht weiß, was da ist. Dass dann manche haben dann sind rotaffin, die sagen, ah, eine rote Ampel, ja toll, da fahre ich ja mal schön drüber, ne? Das ist ja eine schöne Farbe. Also ich muss ja dann wissen, dass das in dem Moment eine Warnfarbe ist, dass ich da eben nicht drüber fahren darf, über das Ganze. Also schon mal dieser erste Ding, wenn ich mich als erstes entschließen, ich setze mich jetzt selbst ans Steuer, ja? Dann muss ich die Verkehrsregeln lernen. Und dann, wenn ich die Verkehrsregeln kenne, dann kann ich als nächstes für mich das entsprechende Fahrzeug heraussuchen. Und dann entsprechend lerne ich mit diesem Fahrzeug zu fahren. Erstmal auf ungefährlicheren Terrain. Kann ein Verkehrsübungsplatz sein, wie es beim Auto ist. Und genauso gibt es auch im Finanzbereich, dass ich vielleicht einen kleineren Betrag erstmal mache, um da die Abläufe kennenzulernen oder auch eben dort mal auf dem Demokonten nutze oder sowas, wo man es mal technisch umsetzen kann. Ist ja genau wie im Auto auch. Weil am Anfang ist es auch wieder, du kommst in die Fahrstunde rein, Blinker setzen und der Außenspiegel, Innenspiegel, Schulterblick, ja. Also alles auf einmal, Gas geben noch, Kupplung, Also dieses alles auf einmal, ja. Also nach ein paar Jahren machst du dir gar keine Gedanken mehr drüber, ja, weil das ist schon automatisch in dir drin. Aber am Anfang ist es eben so viel auf einmal. Und das ist vielleicht gut, wenn man erstmal in einem ungefährlicheren Bereich unterwegs ist, wo man das mal üben kann, das Ganze. So, und wenn man dann eben sich das geübt hat, dann kann man sozusagen den nächsten Schritt gehen und sich in die freie Wildbahn begeben. Da kann man dann überlegen, habe ich noch jemanden neben mir auf dem Beifahrersitz, in Anführungsstrichen den Fahrlehrer, der das eben noch mit begleitet. Aber ich sitze am Steuer, ja, ganz wichtig. Aber bei denen kann auch sagen, pass mal auf, da vorne ist das und das. Vielleicht sollte es da ein bisschen vom Gas gehen, ja, oder gleich die Bremse reintun. Und irgendwann fühlt man sich damit auch wieder sicher und dann kann man eben alleine fahren, ohne begleitetes Fahren. Ja. Also das vielleicht mal so als Analogie, wie ich mit diesen, in diese Eigenmächtigkeit vom Geld bekommen kann. Aber es beginnt mit diesem ersten Schritt der Entscheidung. Ich möchte jetzt ans Steuer mich setzen. Ja? Statt herumgefahren zu werden und da Angst zu haben, dass da irgendwas schief geht.
Ja. Absolut, das kann ich nur unterstreichen. Ja. Diese Entscheidung treffen zu können, ist das, was, finde ich, den Switch überhaupt erst ermöglicht.
Ja. Und ich möchte einen weiteren Punkt von dir aufgreifen, den du vorhin genannt hast, mit der Dankbarkeit und dem Mangel sozusagen. Dieses, wenn ich in der Dankbarkeit bin, dann empfinde ich nicht keinen Mangel. Ja? Und viele Konsumentscheidungen entstehen aus diesem Mangel, dass man sich irgendwas kauft, dass man sich in dem Moment glücklich kaufen möchte. Statt vorher zu erlegen, was macht mich eigentlich glücklich, dass ich eine Liste aufschreibt. Und dann sind viele Sachen auf dieser Liste wahrscheinlich drauf, die gar nichts kosten, weil die mit Kontakten zu Personen zu tun haben. Oder einfache Dinge, die einen dann einfach glücklich machen, die auch gar nicht viel kosten. Und wenn ich mal das auch für mich gemacht habe, dann kann ich arme in der Dankbarkeit des Geldes sein. Und ich kann dann für mich schauen, was nehme ich heute wieder von dieser Liste? Ja, um diese Dankbarkeit zu festigen. Ja, klar, jeder sagt, oh, ich möchte eine große Yacht haben und da diese Villa und sonstiges. Ja, die Frage, ist es wirklich so? Ja, sondern sind es vielleicht andere Dinge, vielleicht auch kleinere Dinge, die einen täglich glücklich machen? Und die kosten dann auch nicht so viel. So, und dann bin ich auch nicht mehr beim Einkaufen aus diesem Mangel heraus, sondern in der Dankbarkeit. Ich brauche dann gewisse Dinge auch gar nicht. Und plötzlich habe ich wieder Geld übrig zum Investieren. Und plötzlich kann ich Samen setzen. Und plötzlich wächst da wieder was. Und plötzlich habe ich noch mehr davon. Noch mehr Dankbarkeit. Ich könnte jetzt den Konsum auch erweitern, wenn ich möchte, ja. Aber ich muss es nicht aus diesem Mangeldenken heraus.
Da sagst du was. Ich bin ja auf einer bestimmten Ebene durchaus Minimalistin. Als es jetzt darum ging, hier nach Thailand umzusiedeln, war klar, ein Koffer und ein Rucksack, fertig, aus die Maus. Also mehr kriege ich einfach nicht unter. Es gibt Menschen, die ordern dann riesige Container, um ihren ganzen Kram hin und her zu zigeunern. Ich fand das überflüssig und habe gedacht, nee, es ist eigentlich eine super Gelegenheit, jetzt nochmal zu gucken, was ist denn wirklich absolut essentiell für mich. Und dann ist mir so aufgefallen, dass ich, obwohl ich mich schon durchaus minimalistisch verhalte, aber du glaubst gar nicht, wie viel Zeug ich dann doch am Ende hatte. Ich dachte, aha, aber hallo, was für eine Illusion. So. Und das sind Kleinigkeiten gewesen, ne? Aber durchaus kostenintensive Kleinigkeiten.
Genau.
So, ne? Das ist, also wenn ich da mal so die Werte zusammengezogen habe, die dann da so mein Sicherheitsgefühl. Also ich habe weniger konsumiert, um mich glücklich zu machen, sondern ich habe viel konsumiert, um mich sicher zu fühlen, weil Angst einfach ein großes Thema in meinem Leben war. Und da habe ich so gedacht, alter Schwede, also das muss man sich erstmal leisten können wollen. So. Und ja, ich habe hab dann die meisten Sachen wirklich weiter verschenkt. Ein ganz paar wenige Sachen habe ich sogar verkauft, aber im Wesentlichen habe ich wirklich dafür gesorgt, dass ich mit meinem Rucksack, meinem Koffer und es gibt noch eine kleine, also so schamanische, besondere Ritualgegenstände. Das war klar, die kann ich weder verkaufen noch verschenken. Und die sind zum Hüten bei einer Freundin geblieben, weil war klar, weil die kann ich jetzt auch nicht überall dauernd mit rum zu zigeunern. Aber im Wesentlichen ist so mein ganzes Hab und Gut jetzt, ne, so auf den Punkt gekommen. Mir macht das Freiheit. Mir macht das totale Freiheit zu wissen, wenn es hart auf hart käme, könnte ich mir das jetzt alles umschnallen und könnte damit einfach weiterziehen. Und das macht hier auch mein Blick, auf was brauche ich hier wirklich? Auch Ernährung, ne? Ich habe hier keine tonnenweise Vorräte, habe ich einfach nicht. Sondern ich gucke, was brauche ich diese Woche oder was brauche ich heute? So.
Ja.
Alles andere wird sich finden. Weil ich habe,
ich
weiß es gar nicht, ich glaube im Wert von 2000 Euro echt gute Bio-Lebensmittel gelagert gehabt, weil ich ja davon ausging, die Zeiten werden schwierig, was weiß ich was, wo ich dann nur dachte, es gibt Menschen, die haben sich darüber auch Gott sei Dank sehr gefreut, aber es war schon so, dass ich gedacht habe, oh Nicole, ne? Worin, weil alle Menschen denken, investieren, das kann ich nicht, aber wir investieren ja alle, ständig, das tun wir ja so oder so, halt unbewusst.
Ja.
Ich habe wirklich so viel Geld in Scheinsicherheiten investiert. So, das war für mich, glaube ich, das größte Aha überhaupt in dieser Zeit, das zu checken. Und sich, ich glaube, überhaupt sich selber an der Stelle wirklich zu durchschauen, das ist eine ganz schöne Kunst, ne? Weil viele Menschen denken das eine über sich, machen aber was anderes und bringen das überhaupt nicht miteinander in Verbindung. Ne?
Genau. Und da muss jeder hinschauen, wirklich. Und das ist nicht immer das jedem Sache, ne? Sondern da muss man dann wirklich Bewusstsein entwickeln. Selbstbewusstsein.
Ja. Absolut. Absolut. Ja. Naja, und dann ist ja der nächste große Faktor zum Thema Eigenmächtigkeit. Die ganze Welt ist ja gerade im Moment in so einem krassen Wandel wie noch nie. Also seit ich auf der Welt bin, hat es so einen krassen Wandel noch nicht gegeben. Und die Frage ist ja, wie gehe ich mit diesem Wechsel um? Ne, früher gab es ja so, ich sag mal ganz einfache Geldrezepte, ne? Wenn dies, dann so, wenn dies, dann dödödö. Und das ist ja jetzt gerade nicht mehr. Ne? Wir haben im letzten Interview drüber gesprochen, wir können es nochmal kurz anreißen. Dieser Wechsel hin zum nicht mehr physischen Geld. Ne? Das, was sich überhaupt dieser ganze, die Wertwahrnehmung, gar nicht der Wert selbst, aber die Wahrnehmung von Wert, die drückt sich ja jetzt in ganz, ganz anderen Mitteln aus.
Ja.
Hast du Lust, da nochmal einen Satz so zu sagen?
Können wir gerne machen. Also im Prinzip haben wir ja den Wandel vom analogen Geld, wie zum Beispiel dem analogen Euro, was ihr immer kennt mit den Geldscheinen etc. oder was auf den Konten dann so ist, in einen digitalen Euro. Da sind jetzt auch die ganzen Tests, die schon laufen von Seiten der Europäischen Zentralbank und nicht nur eben in Europa, sondern weltweit. Das ist jetzt auch nicht, dass man sagt, ja, das kommt eh nie, sondern das ist jetzt richtig schon weit fortgeschritten. Die ersten Staaten haben schon eingeführt, andere sind schon sehr weit in ihren Tests und dass sozusagen das komplett entphysiert wird. Also, dass das Physische dann weggeht, dass wir kein Bargeld, keine Scheine mehr haben. Ja? Und da kommt eben diese Riesentransformation auf uns zu. Das ist ähnlich auch wieder wie in den 90ern, wo dann das Internet aufgetaucht ist. Wir haben zuvor Daten verschickt, also eine E-Mail beispielsweise. Nehmen wir eine E-Mail als Beispiel. Und da hast du dann früher einen Brief geschrieben. Und diesen Brief, der war eben physisch, den hast du dann auch zur Post gebracht. Und die Post hat es dann für dich physisch weitertransportiert. Und dann kam es an beim anderen, ist im Briefkasten reingeschmissen worden und der hat es dann physisch geöffnet. So, dann kam die E-Mail. Das heißt, wir haben diesen Brief digital gemacht in Nullen und Einsen. Wir haben es dann geschrieben am Computer und dann auf einen Knopf gedrückt und dann ist es sozusagen über das Telefonsystem übertragen oder das Telekommunikationssystem übertragen und dann kommt es beim anderen in seinem Postfach auch wieder an. Also seit der Postkorb jetzt elektronisch und er öffnet es und hat dies auch wieder als digitale Sache vor sich. Also wir haben jetzt diesen Transport von Informationen ins Internet gepackt, sozusagen, statt im physischen eben als nicht physisch. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt, dass wir eben auch Geld, Werte digitalisieren und versenden digital. Und es kommt beim anderen auch wieder digital an, dieser Wert. Ja. Und das ist diese große Veränderung, die jetzt stattfindet, dass wir andere Wege nutzen. Auch beim Geld haben wir immer so Zwischenmittel. Wir haben das Bargeld beispielsweise, das wir direkt übergeben können, auch physisch. Das ist dann am wenigsten der digitale Weg sozusagen, wenn wir diesen physischen Wege haben. Dann haben wir die Banküberweisung beispielsweise. Da haben wir, sind wir schon jetzt näher dran an diesem ganzen System. Aber da haben wir noch nicht dieses Thema, dass wir das rein über die Telekommunikationswege übertragen. Bei der Bank, das ist nochmal so ein physischer Mittler, wenn man so will. Da sind noch Server von einer Bank dazwischen, gegebenenfalls auch von der Zentralbank, wo dann die Gelder entsprechend geleitet werden. Also diese Leitstationen, wo noch ein Dritter mit inbegriffen ist. So, und im digitalen Geldsystem kannst du eben das dann direkt versenden. Genau wie eine E-Mail kommt es eben von dem einen Geldpostfach ins andere Geldpostfach, ohne dass noch jemand dazwischen ist. Sondern es wird einfach auch über diese Telekommunikationsleitung geschickt. Und wir haben auch das Besondere bei einem Euro beispielsweise, das du auf dem Bankkonto hast, da ist dir eigentlich jeder Euro gleich. Es gibt keine Unterschiede. Das ist eigentlich ein kommunistischer Euro, wenn man so will. Also ist jeder gleich, also gleich gemacht. Ja? So, und jetzt kriegt man einen individualistischen Euro. Also wir können jeder Geldeinheit eine eigene Eigenschaft zuordnen. Und das hat positive, genauso wie auch negative Eigenschaften. Beim Positiven ist natürlich, es ist genau eigens identifizierbar. Es ist einzeln auch dann übertragbar, das Ganze. Ja, man kann es super kostengünstig auch machen, eben dieser Direktversand, weil ja niemand dazwischen ist. Es hat schon auch viele Vorteile, aber natürlich auch Nachteile, weil dadurch wirst du viel transparenter. Wenn wir jetzt vor allem die digitalen Zentralbankwährungen nehmen, weil es gibt ja immer einen digitalen Fingerabdruck. Wenn Sie die digitalen Zentralbankwährungen eben genau nehmen, die wieder von Staaten und Regierungen ausgegeben wird, diese erhalten dann volle Transparenz über das, was du tust. Und nachdem eben jeder einzelne Euro beispielsweise zugeordnet werden kann, kann man eben auch sagen, okay, wir möchten jetzt dieses Monat Konsumeinschränkungen machen. Dann darfst du beispielsweise eben keinen zweiten Kasten Bier kaufen. Wenn du mal einen zweiten Kasten Bier kaufen möchtest, gibt es an der Kasse ein Warnding und sagt, nein, Kontingent schon erschöpft, mit diesen Euros darfst du keinen zweiten Kasten Bier kaufen. Ja. Also sozusagen diese direkte Steuerung, die dadurch möglich ist, auch dass Steuern direkt abgebucht werden können von deinem Konto, weil es eben zentral beim Staat, bei der Zentralbank liegt und eben nicht mehr auf Mittlerkonten. Ja. Also wir haben hier eine komplette Transformation des Geldes, wo sozusagen Geld ja noch geistiger wird. Ja, es ist ja noch weniger physisch dann vorhanden, das Thema. Aber nachdem das momentan das aktuelle Geldsystem einfach nur in den digitalen Bereich mit mehr Überwachungsmöglichkeiten übertragen wird, haben wir weiterhin dieses Geld der minderen Qualität. Ja, also das ist eben, also das von der Staat zur Verfügung gestellt wird. Es gibt auch digitales Geld, was dann eine höhere Ordnung hat, was also sozusagen mit höherer Qualität ausgestattet ist als Zentralbankgeld von Staaten. Ja. Und da gilt es eben, sich zu positionieren schon, dass man sagt, okay, das kommt eh. Also muss ich mich wieder eigenmächtig darüber informieren, damit ich der Gewinner bin. Derjenige, der vorher die Informationen hat, ist der Gewinner der Zukunft. Ja.
Absolut, das sehe ich auch so. Also für mich ist jedes Gespräch mit dir über Währungen, das eröffnet mir immer ganz neue Horizonte und wirklich neue Perspektiven. Was mir gerade nämlich das erste Mal wirklich aufgefallen ist, natürlich liegt es im Interesse eines Staates, uns zu steuern. Das ist irgendwie der Sinn des Ganzen. Und das aber tatsächlich, wenn ich mich unabhängig vom Zentralbankgeld machen kann, und da scheint es ja Möglichkeiten zu geben, dann habe ich in meiner Wahrnehmung damit zwei wichtige Ziele auf einmal erreicht. Ich habe eben ein Stück mehr Freiheit und ich kann tatsächlich jenseits des Ferngesteuertwerdens Einfluss darauf nehmen, wie sich meine Zukunft an der Stelle gestaltet. Also wie viele Kästen Bier ich so kaufen kann und will oder wie viel oder whatever.
Ja.
Auch wie, also ich glaube ja, dass der noch viel einschneidendere Faktor die Idee ist, dass jemand an der Kasse piepsen könnte. Allein die Angst davor, die schnürt ja den meisten Menschen schon die Panik ab. Also ich meine, das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren gut beobachten können, dass eine Angst noch eine viel, viel größere Motivation ist als alles, was da de facto an dramatischen Dingen passiert. Und wenn ich mir das analog zum Geld angucke, alleine die Angst, dass hier, ne, dann sind wir so voraus, also gerade Deutschland, finde ich, kann das gut, so vorauseilend gehorsam, ne, da haben wir uns alle schon gebeugt, da hat noch niemand piep gesagt, so, ne? Und das, wenn ich sehe, dass das mit dem Geld quasi oder innerhalb des Geldsystems ja auch passiert, dann glaube ich, ist jetzt echt ein guter Zeitpunkt, sich über alle Alternativen zu informieren, wie ich selber mehr Gestaltungsraum mit dieser Energie haben kann.
Genau, genau. Und das ist genau wieder dieses Eigenmächtige, wo jeder eben sich informieren sollte, reingehen, verstehen, was dort stattfindet. Also die Fahrstunden in Anführungsstrichen oder die Verkehrsregeln kennenlernen, auch schon eben von diesem neuen System. Weil ist auch wieder vielleicht eine Analogie, wenn du vier Personen hast, machst ein Brettspiel, so die anderen drei Personen kennen die Spielregeln und du setzt dich mit dazu und möchtest mitspielen, wenn es jetzt nicht ein absolutes Glücksspiel nur ist, ja, dann hast du ziemlich schlechte Karten, da zu gewinnen.
Mhm.
Ja. Und deswegen, ich muss mir die Spielregeln aneignen, damit ich eben auch hier ja Gewinner sein kann, damit ich auch den Geldsieg einfahren kann. Ja.
Mir ist gerade so eine ganz, ganz seltsame Geschichte durch den Kopf gegangen. Als ich in den 80ern, da war ich ja jung, ne, und da ist so meine Geldwahrnehmung im Wesentlichen geprägt worden. Und wenn ich mir so die Serien der 80er Jahre anschaue, wir denken ja immer, wir werden von unseren Eltern erzogen. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden im Wesentlichen von Medien erzogen.
Mhm.
Und wenn ich mir so angucke, welche Botschaften in den 80ern da immer so unten drunter, nicht das an der Oberfläche, sondern so unten drunter, was war immer so ein bisschen die Quintessenz, ne? So, geh bloß kein Risiko ein, beweg dich bloß, ne? Gib dein Geld am besten immer zur Sparkasse, geh zu einer guten Bank, so, ne? Und wenn ich jetzt so in die jetzige Medienlandschaft gucke, dann ist ja immer Krypto, ne? Und dann da schwingt schon so eine Energie von, boah, ganz gefährlich, da wirst du dein Geld verlieren. So, ne? Und wir werden ja jetzt, wenn wir denn mitmachen, weiter erzogen, ne? In eine Richtung, die dann so genehm ist, die uns letzten Endes einfach als leicht zu steuernde, leicht zu führende Menschen sehen möchte. Darum geht es ja. Am Ende des Tages geht es da immer drum. Ging es in den 80ern drum, geht es jetzt wieder drum. Und was für mich so faszinierend ist, ich glaube, es gab eine einzige Sendung in ARD, war es das? Da ging es mal so um alternative Wege, Moneymaker hieß es. Ne? Das waren so Interviews, wo dann so auch ungewöhnlichere Wege zu Geld zu kommen aufgezeigt wurden. Aber auch da war ganz klar, dieser Krypto-Selfmade-Millionär, der da gezeigt wurde, naja, auch bei dem war klar, der ist jetzt auch schon diverse Male angeklagt, weil das ist ja alles, naja, am Ende ist ja doch unseriös. So, ne? Und ich nur gedacht habe, das ist schon krass, wie so diese Bilder ganz fein gezeichnet werden und wir nehmen die einfach immer so unter der Wahrnehmungsschwelle mit auf. Also mir ist das mittlerweile sehr bewusst, weil ich da auch so ein bisschen sensibel für bin. Aber das ist so das, was für mich so im krassen Gegensatz zu dem ist, was ich ja praktisch erlebe. Also in meinem wahren Alltag treffe ich ja zum Beispiel Menschen wie dich und merke, hey, passt doch überhaupt nicht zusammen. die Menschen, die ich wirklich kenne, die von Krypto viel Ahnung haben, das sind total seriöse Menschen. So, das sind Menschen, auf die ich mich im Alltag verlassen kann. Also Marco Lachmann-Anke, der sitzt hier um die Ecke. Das ist, diese Bilder, die da so entstehen, die da so kunstvoll auch kreiert werden, ich finde, wenn ich mich aufmache und in so eine eigene Erfahrung wage, spätestens dann kollidiert es und ich merke, nee, das passt so gar nicht. Mhm. Wie ist das aus deiner Erfahrung?
Ja, man kann anschauen, wir sprechen ja gerade über die Kriminalität von Anteile von Geld, ja, die dann vorhanden sind, weil die sind ja in allen Bereichen vorhanden. Und da sind wir beim Kryptomarkt von Auswertungen her ja bei circa 0,3 bis 0,5% aller Transaktionsvolumina, die eben dem Kriminalitätsbereich zuzuordnen sind. Und alleine beim Bargeld sind es 2 bis 3%. Also von daher müssten wir eigentlich sofort alles Bargeld abschaffen, ja, weil es ist ja eigentlich voll kriminell. Und wenn man dann noch bei den Konten anschaut, was alles mit Geldwäsche zu tun hat, mit Bestechungsgelder etc., dann sind wir auch eben in deutlich höheren Größenordnungen. Also das aktuelle Geldsystem, das wir haben, hat eine viel höhere Kriminalitätsrate als sozusagen das momentan Entstehende. Und wie du sagst, es ist immer die Frage, was stelle ich ins Schaufenster? Ja, also das ist ja, Medien ist ja Schaufenster stellen. Es gibt ja ganz viele Informationen, ganz viele Nachrichten. Und das ist genauso auch, wie ein Modehaus ganz viel Mode hat. Aber was stelle ich jetzt gerade ins Schaufenster? Was soll verkauft werden? Welche Dinge will ich rüberbringen? Und das steht halt der Scheinwerfer dann genau drauf auf diesen Themen. Ob es dann wirklich dem standhalten würde einer kompletten Überprüfung der Fakten, das ist dann auf einem zweiten Blatt. Ja. Also von daher, das aktuelle Geldsystem bietet mehr Kriminalitätsmöglichkeiten als das neue Geldsystem, weil es ist mittlerweile geben ja immer mehr, wie soll ich sagen, Kriminelle dort ihr Geld lieber wieder zurück, was sie erbeutet haben. Weil die werden eh irgendwann erwischt. Dadurch, dass natürlich nachvollziehbar in Datenbanken, ja, es ist ja im Prinzip eine Datenbankenverschiebung, ist ja das, was dann hier der digitale Vermögenswertbereich ausmacht. Da geht es ja um Datenbanken und Datenbankeinträge, vor allem Dinge, die nicht mehr gelöscht werden können, sondern die auf Ewigkeiten vorhanden sind. Und da natürlich auch entsprechende Spuren erzeugen. Mhm. Und diese Spuren kann man nachgehen mit Auswertungen. Und immer mehr Kriminelle merken, ja, eins der dümmsten Sachen, die ich machen kann, ist eigentlich mit Krypto und Schmu machen. Ja. Weil es ist ja nachvollziehbar. Irgendwann fliegt es auf. Ne? Wenn jetzt nicht gleich, vielleicht nach etlichen Jahren, wenn ich dann doch mal da was wegbewegen möchte, und es nicht mehr reinwaschen kann, weil auch dort gibt es Geldwäschemöglichkeiten, genauso wie im normalen Geldsystem, wo dann aber hauptsächlich über die Geldwäschemöglichkeiten der Staat ja wacht, damit er selber die Geldwäsche am besten betreiben und steuern kann. Das steht auf dem anderen Blatt noch, aber es gibt überall diese Möglichkeiten, aber es ist einfach viel transparenter im Kryptobereich. Ja. Deswegen macht es immer weniger Sinn, für die Kriminellen das überhaupt zu nutzen.
Ja. Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Mir ist das so aufgefallen, dass ich gedacht habe, wow, in was für einer Waschmaschine sitzen wir auch oft. Ne? Und es sind wirklich immer diese kleinen Botschaften. Hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Ein anderes großes Thema, wenn wir über Krypto reden, ist ja, dass es immer noch viele Menschen gibt, die sagen, Krypto könnte von heute auf morgen einfach abgeschaltet werden. Wenn jetzt der ganze Strom weg ist, sei das nächste große Katastrophenszenario, dann ist das ganze Geld weg. Jürgen, wie siehst du das?
Genau, also es müsste erst schon mal auf der ganzen Welt der Strom weg sein, weil im Vergleich auch zum normalen Finanzsystem, die haben häufig zentrale Server, wo alles drauf gelagert ist. Wenn da der Strom weg ist, ist aus. Das haben wir also auch schon jetzt gehabt in diesem Jahr, in den letzten Jahres, als das Überweisungssystem europaweit ausgefallen war für mehrere Stunden, weil eben genau an einem zentralen Punkt etwas passiert ist. Ja, dann gingen keinerlei Banküberweisungen mehr in ganz Europa. Ja, das ist in der Presse gar nicht groß aufgetaucht, ja, weil das will man auch nicht. Weil es ist ja, dann sieht man ja, dass es anfällig ist. So, beim Krypto ist es so, dass es weltweit verteilt ist, diese Punkte, diese Server sozusagen, wo das Ganze gespeichert ist. Das heißt also, wenn in einem Land der Strom ausfällt, dann läuft es einfach im anderen Land weiter. Oder in irgendeinem anderen Land auf der Welt. So, das ist schon mal das eine. Das zweite ist, selbst wenn auf der ganzen Welt es ausfallen würde, es gibt immer noch autarke Hochleistungszentren, tief verborgen in Bergen drin, wo es noch weitergeht. Oder genauso auch sind immer mehr dieser Blockchains auch auf Satelliten schon gespiegelt. Mhm. Das heißt, es kann wie die Satellitenkommunikation selbst sogar noch weitergehen, obwohl ich unten keinen Strom mehr habe.
Wow.
Die sind ja autarker, die Satelliten aufgrund der Sonnenpaneele, die benutzen. Genau. Das ist schon mal das Zweite. Das Dritte ist, selbst wenn überall alles ausfallen würde, dann würde man sagen, okay, das Geld ist weg. Ja? Aber irgendwann kommt der Strom wieder. So, und wie ist es, wenn du morgens deinen PC oder abends deinen PC ausschaltest und morgens wieder einschaltest? Ist dann alles weg? Gibt es keine Software mehr drauf? Nein. Es ist da, wo du aufgehört hast, startet der Computer wieder. Alle Programme da. Und genauso ist es dort auch. Und dann beginnt die Synchronisation wieder von den einzelnen Datenbanken. Ja, also von daher, dieses Stromausfall und alles ist weg, ist eben hier ein theoretisches Szenario. Wenn eben, klar, wenn dann nie mehr Strom käme, dann haben wir ein Problem. Ja. Oder wir dann auch nicht mehr in den Weltraum kommen.
Ich wollte gerade sagen, aber dann wäre wahrscheinlich Geld unser geringstes. Das wäre dann unser größtes Problem.
Genau, genau. Da geht es dann eher, wo bekomme ich die Nahrungsmittel dann her, ne? Beispielsweise, ja, oder sauberes Trinkwasser.
Sauberes Wasser, genau. Ja, genau. Ja. Jürgen, ich habe gerade mal ganz vorsichtig auf die Uhr geschielt. Ich kann mich Stunden hier unterhalten. Großartig. Meine Frage ist jetzt für die Menschen, die sich da gerne weiter rein vertiefen wollen, weil ich finde, du hast eine ganz, ganz wunderbare Art, selbst für so einfach gestrickte Menschen an der Stelle wie mich, das so zu erklären, dass ich das auch verstehen kann. Hast du irgendeine Möglichkeit, gibt es irgendwas, was ich bei dir besuchen kann, um mich da weiter rein zu bewegen ins Thema?
Wir können schon mal ein kostenfreies Online-Training zur Verfügung stellen.
Wow.
Wo es schon mal ums Thema Geldsicherheit geht, also so dieser erste Schritt, wo man schon mal dieses Bewusstsein dann erlangt dafür und wie man dann eben, das haben wir dann auch beschrieben, wie man es für sich umsetzen kann und wie man dann eben diese Sicherheit für sich schaffen kann und auch sich die Analyse mal macht. Wie ist denn meine Aufteilung? Bin ich nur in dieser Spitzenpyramide drin oder bin ich irgendwo zwischendrin nur? Ja, also dass man auch schon mal Richtung dieser Vermögensstruktur geht, dass man eben auch diesen dauerhaften Wohlstand und Reichtum für sich gestalten kann. Also das können wir gerne drunter verlinken und dann kann eben jeder den Weg weitergehen und eben auch schauen, wie er das eigenmächtig machen kann und wie er die Spielregeln hier eben auch erlernen kann.
Super. Jürgen, herzlichen Dank. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich danke dir, dass du dir dieses Video bis hierher angeschaut hast und ich wünsche uns so einen Tag, an dem wir einfach die eigenen Pyramiden vollkommen durchschauen. Macht's gut, habt einen schönen Tag, gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.